there, everybody. This is Ian Haugland from the band Europe. Just wanted to say hi to all you German fans, and hopefully we will be able to see you soon out there on the road. Until then, Oliver and Christian will rock the night with their show.
Ian Haugland, das ist ja unfassbar. Ein extrem cooler Typ, der Ian Haugland.
Der Beste, es ist der Beste. Danke Ian, das bedeutet uns die Welt. Vielen Dank, means the world to us. Thanks Ian. Tack Ian. Tack. Tack so mycket. Ich spreche ein bisschen Schwedisch, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Tjena Ian. Det är Christian här. Stort tack för att du skickat meddelande till vår podd. Vi älskar Europe och er musik har rockat sönder våra högtalare i många år och förhoppningsvis många år till. Ha det gott och stort tack igen. Hej då!
Yes, sir. Du bist der Beste. Danke. Ja, ein extrem cooler Typ, der Ian Haugland. Ein extrem cooler Typ bist auch du. Du bist bereits von unseren Hörerinnen und Hörern vernommen worden und mein lieber Freund und Kupferstecher, wie geht's da so?
Ja, du kannst mir trotzdem vorstellen, was der mit einer dieser vielen lobenden Einleitungen vielleicht ist. Das wird mir schon trotzdem taugen.
Diese Stimme, die kommt bei allen Altersgruppen und sozialen Schichten gut an, liebe Leute. Vom Yoga-Lehrer bis zur Reinigungskraft, vom Top-Manager bis zum Hackler, den der Christian da beim letzten Mal gesehen hat, vom König bis zum Sklaven, würde ich fast sagen, diese Stimme von meinem lieben Freund und Kupferstecher, dem Christian, die kommt sehr, sehr gut an. Ich habe das sogar erhoben mittels einer Studie und da hat's geheißen, du bist ein guter Podcaster. Also herzlich willkommen, Christian.
Danke, Oliver. Danke, danke.
Du hast eine wunderschöne Stimme. Ich auch. Und deswegen, ja. Christian, ich muss dir sagen, heute reden wir ja über Europe.
Genau.
Ian Haugland, der Drummer von Europe, der hat uns heute begrüßt. Und ich war lange Zeit nicht bereit für so ein großes Projekt. Ich kenne mich wirklich sehr, sehr gut aus mit Europe.
Ist ein Herzensprojekt von dir.
Ist ein absolutes Herzensprojekt von mir. Aber jetzt fühle ich mich bereit. Mhm. Jetzt, glaube ich, ist der Moment da, der passende. Und deine Aufgabe ist es heute, mich eher am Boden zu halten, lieber Christian. Und trotzdem aber irgendwie das Erbe von Europe
Das wird schwierig, aber ich werde mein Möglichstes tun, dass du nicht so hoch steigen kannst und nicht so high as a kite sein wirst heute. Wobei, wenn ich dir in deine kraftvollen, glänzenden, frischen, jungen Augen schaue, weil wir sind wieder mal über Skype verbunden, dann weiß ich jetzt schon, dass das schwierig sein wird, weil ich habe dich selten. Und ich habe dich schon sehr oft sehr, sehr euphorisch und fit erlebt, aber ich habe dich selten so euphorisch, fit und voller Vorfreude erlebt wie heute.
Absolut, absolut. Und deswegen möchte ich auch gar nicht so viele Umschweife machen und relativ gleich mal in das Thema Europe, die Band Europe, einsteigen.
Bitte mach das.
Europe ist ja eine Band, die jeder kennt, aber letztendlich, eigentlich muss man so ehrlich müssen wir uns sein, nicht jeder mag. Aber meine Aufgabe, ich bin quasi auf einer Mission, kann man sagen. Meine Aufgabe ist heute, die Nicht-Europe-Fans zu überzeugen und den Europe-Fans eine kleine Freude zu machen, weil es gibt natürlich, wie so oft, keine deutschsprachige Version von diesem Helden.
Du brauchst dir da gar nicht so große Sorgen machen. Ich glaube, dass Europe an keiner Hand und keine Menschen unseren Alters spurlos vorübergegangen ist. Dafür waren die Hits in den 80ern zu groß, zu weltweit und auch, ich muss es dir jetzt sagen, zu gut. Weil Lieder wie The Final Countdown sind ja im kollektiven Gedächtnis, haben sie da eingebrannt, die kriegst du nicht mehr weg und man hört dieses Intro und können wahrscheinlich 9 von 10 Leuten können da weiter singen, oder? vielleicht ist nicht den Text, aber die Melodie. Und darum geht's bei Europa für mich und um das Phänomen Europe. Du wirst uns ein bisschen was erzählen, beziehungsweise im Experten-Talk dann über die Menschen, die dahinter sind. Es ist ja, besteht Europe nicht nur aus dem Ian Hawkland. Tag Ian. Aber ich bin gespannt, wie wir da eintauchen. Aber eins kann ich da versprechen. Überzeugen musst du mich nicht. Ich mag enge Hosen, ich mag Dauerwellen, ich mag Taft, ja, und Europe vor allem. Europe kommen nur aus einer Zeit, in der Fahnen von großen Bands oder von Idolen einfach auch noch in Zimmern von Jugendlichen und Kindern gehangen sind. Und du weißt, ich mag Fahnen, ich bin bereit für unsere eigenen Fahnen und vielleicht können uns die Hände ja zuschreiben, wer so eine Europe-Fahne in seinem oder ihrem Zimmer hängen gehabt hat. Ich freue mich so auf heute. Das wird super, aber ich werde trotzdem versuchen, dich zu zügeln.
Dankeschön. Zügeln vielleicht gar nicht unbedingt, aber einfach versuche nicht abzuheben, weil ich bin natürlich wirklich ein Mensch, der immer schon mehr in Europe gesehen hat als viele andere. Ich bin jemand, der sich mit der Bandhistorie nicht nur der 80er beschäftigt hat, sondern eben auch, und auf das komme ich speziell im Experten-Talk dann genau zu sprechen, Europe ist eine Band, die nach 1992, wo sie sich getrennt haben, dann ja wieder zusammengefunden hat, ungefähr 10 Jahre später, und dann meiner Meinung nach erst so richtig gut geworden ist, so richtig durchgestartet hat.
Ja, haben sie wieder Geld gebraucht oder warum sind sie wieder zusammengekommen?
Naja, prinzipiell war der Grund, dass sie an Silvester 2000, ja, von 99 auf 2000, ein Tag, an den sich so ziemlich jeder wahrscheinlich erinnern kann, der schon alt genug war, um das zu feiern. Und die haben sich zusammengefunden und ein Neujahrskonzert gemacht. Ein Konzert zum Millennium. Und da ist quasi das erste Mal wieder der Funke in der Band übergesprungen. Sie haben gemerkt, hey, sie haben noch das Feuer, sie wollen eigentlich wieder zusammen was machen. Und das hat dann nur ein bisschen gedauert, aber dann ist es nochmal losgegangen. Und dann
El Fuego.
El Fuego.
Sehr, sehr, sehr interessant. Jetzt schon. Jetzt haben wir erst angefangen und ich finde es so interessant, was du sagst.
Du warst ja selbst Musiker, Christian. Du hast selbst eine
Band. Oh, da muss ich dich schnell unterbrechen. Es war nicht nur eine Band, es waren mehrere Bands, aber das ist sonst korrekt. Also das mit Band stimmt, nur die Anzahl war nicht richtig.
Mehrere Bands gehabt. Deine Meinung zu Europe. Zu Europe hast du uns ja schon gesagt. Deine Meinung zu 80s Rock, deine Meinung zu Hair Metal, deine Meinung zu Comebacks, das würde mich jetzt interessieren.
80s Metal, ich kann es aus meinem Leben nicht wegdenken. Und wie ist die Frage weitergegangen? mit Hair Metal.
Hair Metal, 80s Rock und
ja, Comeback. Alles zu seiner Zeit.
Sprich mit mir. You can't talk to
alles
me, baby.
Zu seiner Zeit.
Yeah, you can't talk to me, baby, when your feelings ain't right. Ich singe jetzt ganz gerne in Podcast.
Ja, weil du so im Feuer bist. On fire. Ja, 80er Rock. Was soll ich dazu sagen? Wunderbar, schön. Hab mich abgeholt. Taugt mir immer, wenn ich es jetzt zufällig höre. Es ist nichts mehr, was ich jetzt bewusst ständig auflegen würde oder mir auf Spotify suchen würde, aber es gibt einige Lieder, die taugen mir sehr. Und Hair Metal, ja, dafür gilt ja das Gleiche, weil Hair Metal, 80er Rock, geht ja irgendwie Hand in Hand. So, der Style taugt mir nicht unbedingt, aber das war damals das, was man halt als hart, was ich interessant finde, ist, dass ich das ja als Kind, da hat er das irrsinnig hart gewirkt und das waren die harten Jungs. Und in Wahrheit haben sie Dauerweile, Daft, enge Hosen und waren geschminkt. Also waren eigentlich voll das Gegenteil von harten Jungs, oder? Und das habe ich als Kind aber nicht so wahrgenommen. Comebacks finde ich gut. Bitte.
Danke.
Was verbindest dich eigentlich mit Europe? Was findest du so fantastisch an dieser Band?
Ja, also Ich habe da, was du hast, ich greife da jetzt gleich mal was auf, was du gesagt hast. Also ich muss mich nur ein bisschen sortieren. Entschuldigt mir jetzt bei unseren lieben Händen da draußen. Ich muss mich nur ein bisschen sortieren, weil ich einfach so viele Gedanken im Kopf habe. Aber ich muss mich jetzt fokussieren. Ich werde mir jetzt einfach vorstellen, wie wenn ich das einfach einem guten Freund erzählen würde. So stellen wir das jetzt einfach.
Ja.
Es ist nicht leicht, aber wenn man sich es ganz intensiv fest vorstellt, dann kann man
das schon. Bevor du erzählst, dass also irgendjemanden, den du gerne magst.
Okay. Also ich bin ja wirklich ein Fanboy, möchte ich fast sagen. Seit frühesten Kindheitstagen. Ja. Und du hast vorher gesagt, es war damals hart. Und genau das ist richtig. Da habe ich gleich eine lustige, nette Geschichte.
Ja, war es wirklich hart? Es war ja nicht hart. Es ist mir nur so vorkommen.
Ja, aber es war radiohart und es war vor allem, und das ist
es war Wurlitzer
der entscheidende Faktor.
Wurlitzer hart.
Der entscheidende, ich habe es eh verstanden, ja. Danke.
Haben wir nur so taugt, das Wort.
Also, das hart.
Machen wir eine neue Kategorie, Wurlitzer hart, neue Rubrik.
Sehr gern. Du, immer wenn du die Muse hast, einen Jingle zu erfinden und rauszuhauen, dann wird daraus eine Kategorie. So viel kann ich da versprechen. Auf jeden Fall eine Geschichte, die hat sich in Paris abgespielt, lieber Christian, in der französischen Stadt des Hard Rocks.
Ja, da war ich selbst schon einige Male. Immer wieder gern.
Ja, super Stadt. Mm. Und ich war damals noch ein Kind. Es war in den 90ern, frühen 90ern, schätze ich mal, oder vielleicht sogar noch, wahrscheinlich sogar späteren 80ern. Ich war schon Europe-Fan, Final Countdown hat mich schon erreicht gehabt, hat mich schon emotionalisiert und zum Fan gemacht. Und ich habe meine Eltern gefragt, ob sie vielleicht an dem Virgin Megastore, an dem wir damals vorbeigekommen sind, damals war es einfach nur ein Plattenladen für mich, ob sie vielleicht da drinnen mir eine Europe-CD kaufen können.
In Paris. Können.
Und in Paris. Meine Eltern, nett wie sie waren, haben das gemacht und haben mir die CD dann mitgebracht. Und die haben mir dann erzählt, sie haben lange, lange suchen müssen und waren dann völlig perplex und fast schockiert von ihrem Sohn, von ihrem kleinen Stöpsel, der, und jetzt pass auf, Hard Rock hört. Weil natürlich war Europe in der Kategorie Hard Rock zu finden. Und das war ja nicht klar, weil bis jetzt haben sie nur Masters of the Universe Hörspiele hören gehört und vielleicht Roxette, aber kein Hard Rock. Das war eine ganz prägende Erfahrung.
Wow. Übrigens, weißt du, dass ich in dem gleichen Virgin Megastore, dass ich da auch eine Geschichte dazu habe?
Ja, hau aus hier gleich.
Nein, die haue ich jetzt nicht aus, die haue ich zu einem anderen Zeitpunkt einmal raus. Aber ich habe genau diesen, es wird wahrscheinlich der an der Champs-Élysées gewesen sein, der große Virgin Megastore in Paris, oder? Aber erzähle ich einmal in einem anderen Podcast oder vielleicht sogar auf Patreon, wer weiß.
Wow, ja, das ist, schreit noch einen eigenen Patreon-Podcast, das stimmt. Für unsere Unterstützer, die wirklich Fans von dir sind, die wollen das absolut hören. Also unterstützt uns gerne, wenn ihr das gut findet, wenn ihr uns gern habt oder wenn ihr einfach der Meinung seid, dieses Projekt, das hat mehr verdient, als nur gratis konsumiert zu werden, dann könnt ihr mehr von uns hören auf patreon.com/hende.
Oder ihr schickt uns einfach eine kleine Spende über PayPal. Alles in den Shownotes.
Aber zurück zum Thema. Also, Europe, 80er Jahre Band, ist in den Mainstream gestolpert, möchte ich fast sagen. Das war sehr, sehr überraschend und auch sehr unvorhergesehen für die Band selber. Und sie sind dann natürlich sofort in einer Schublade gesteckt, weil, schau her, du kennst Bands wie die Scorpions, ja? Oder Aerosmith, weiß ich nicht, Survivor vielleicht, Whitesnake, solche, Van Halen, die haben alle ein oder zwei oder drei Radio-Hits gehabt. Aber kennt man es wirklich? Kennst du mehr von Whitesnake zum Beispiel?
Oder von Here I go again on my own. Fällt mir von Whitesnake ein.
Ja, aber kennst du
Nein.
10 Lieder von Erna? Ja, eben. Von kennst du 10 Lieder von den Scorpions?
Puh, wahrscheinlich haben wir die alle mein Wetten, das gehört, aber nein, kenne ich nicht.
Eben, und so ist es.
Aber ich kenne nicht 10 Lieder von Europe, muss ich da sagen. Ich kenne 3 Lieder von Europe. Genau.
Und das wollte ich einfach mal aufgreifen. Aber ja, klarerweise, ich bin damals auch eingestiegen mit The Final Countdown. Ich habe diesen Song sofort geliebt. Und im Laufe der Zeit bin ich dann eben draufgekommen, hey, die haben ja viele gute Songs. Und das ganze Album ist ja gut. Und dann habe ich mir auch Fanbooks gekauft, Fahnen vor allem, habe Artikel ausgeschnitten, habe sie in meine Fahne hineingenäht, habe Poster gesammelt und mich wirklich mit dieser Band beschäftigt und vor allem natürlich mit dem Sänger. Mit dem Sänger, der damals noch eine Dauerwelle hatte, mittlerweile oder gerade Haare, aber immer nur etwas längere. Und auch mit dem Gitarristen, mit dem John Norum. Da werde ich dann über den John Norum im Experten-Talk mit unserem Freund aus Salzburg, so viel kann ich schon spoilern, noch etwas mehr zu sagen. Genau. Und was bloß auch lustig war, Christian und Hände, ich habe natürlich dann später selbst in den verschiedenen Plattenläden immer wieder mal nach Europe geschaut und bin dann immer wieder zum Beispiel über die Eurythmics gestoßen, weil die waren auch bei EU. Und dann hat sie für mich, und das ist wirklich lustig, und das ist zieht sich eigentlich bis heute durch, so eine Art Feindbild entwickelt. Also, weil Eurythmics waren irgendwie, hat es immer mehr CDs gegeben oder so und keine Ahnung, ich habe gemerkt, die sind kommerziell eigentlich nur erfolgreich.
Aber da muss ich sagen, die haben mir nie getaugt. Ich habe kein einziges, die Lieder, die sie da damals ständig irgendwo gespielt haben, auch im Wurlitzer und wo auch immer wir damals Sachen gehört haben, die waren ja einfach wirklich, ich habe es auch gehasst. Annie Lennox, oder, mit dieser blonden Scheißfrisur.
Absolut. Ja. Und auch doch an dem Radio, Hitparadenzeit damals noch gewesen. Man hat sich das natürlich auch noch wirklich als Event gegeben, eine Hitparade anzuhorchen. Man hat mitgefiebert, wer wird dieses Mal in den vorderen Positionen sein. Und da hat sich dann zum Beispiel Queen und Europe auch sehr oft gematcht. Und deswegen habe ich auch damals Queen gehasst. Mittlerweile nimmer, aber damals waren die auch voll in Konkurrenz für mich zu Europe. Witzig, oder?
Ja, witzig, dass du nicht Sachen so nebeneinander stehen lassen hast können. Auch mit Queen. Also nur, dass Europe hat irgendwie auf Platz 1 sein müssen. Und wenn es auf Platz 2 waren, weil Queen vorne ist, sind Queen die Bösen und die Schlechten. Das ist eine interessante Eigenschaft von dir. Können wir bei Zeiten einmal
absolut, was?
Genauer drauf eingehen? Ich werde mir das notieren.
Bitte mach das, ja. Wäre auch Kategorie vielleicht wert. Da könnte ich nur ein zweites Beispiel gleich abliefern für diese Kategorie. Mach gleich einen Jingle, ich spiele ihn ein.
Uli, kann ich zwei Sachen nebeneinander stehen lassen.
Und zwar Jason Donovan. Und Bryan Adams. Und du darfst jetzt raten, wen habe ich geliebt und wen habe ich gehasst?
Ja, ist nicht so. heute ist so die Sendung auch der Kategorien. Ich finde überhaupt die Kategorie Donovan oder Adams wäre für jede Folge, da ist sicher immer was Passendes dabei. Nur, ich glaube, dass du Bryan Adams unterstützt hast und Jason Donovan gehasst hast.
Wäre wahrscheinlich die vernünftigere Variante gewesen, aber tatsächlich als Kind war es umgekehrt.
Okay.
Jason Donovan hat mir irgendwie taugt zu der Zeit. Eieiei. Ja. Ich glaube, das
ist so schlimm. Wieso? Der hat was war da der Hit? Was war da der Hit?
Ich glaube, er hat einmal
Sealed with a Kiss. Das war von ihm, okay. Habe ich auch auf Kassette.
La 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 la, I send you all my love, every day in a letter, sealed with a kiss. Genau, und mit der Kylie Minogue hat er auch einen.
Waren beide Australier?
Mhm, genau, und beide, glaube ich, haben auch bei dieser Serie nach Neighbors mitgespielt.
Dadurch sind sie bekannt geworden, ja. Deswegen. Habe ich allerdings nie gesehen, ich war zwar mehrmals in Australien, habe aber diese Serie niemals gesehen.
Aber nicht von 1994.
Das ist richtig.
Ja, der Christian hat sogar ein großes privates Ereignis in Australien.
Ja, richtig, richtig.
Gefeiert.
Hutzit. Wie sagt's? Kannst du den ganzen Satz sagen?
Ja. Fährst zum Christian seine Hutzit. In die Kira.
Ja, das war in Australien.
Was du in der Kira geheiratet? Seitdem bist du verheiratet.
So reden's.
Hutzit. So.
Ja, hey, bin ich ehrlich gesagt da sehr, sehr froh drüber und sehr ein bisschen stolz drauf, dass ich in Australien geheiratet habe. Finde ich was Besonderes.
Feine Sache, ja. Feine Sache ist auch, dass die Band Europe es wirklich geschafft hat, sich sowohl musikalisch als auch irgendwie vom Lifestyle her dann wieder vom Mainstream abzuwenden und nach dieser Auszeit eben dann wieder zu den Wurzeln gefunden haben. Und da gibt es dann wirklich wieder die schweren und dunklen Riffs. Und da, liebe Leute, da müsst ihr einsteigen. Alle, die Led Zeppelin mögen, alle, die Deep Purple mögen, alle, die diese Richtung wirklich alter, guter, handgemachter Rock, alle, die das mögen, die lade ich ein, die neuen Sachen ab Start from the Dark anzuhören, ab 2004. Wirklich, wirklich gutes Zeug muss ich hier an dieser Stelle loswerden. Und lieber Christian, du bist ja gar nicht so ein Fan von Live-Konzerten. Weißt du das früher? Wir haben ja in unseren vielen privaten Gesprächen hast du öfters dann einmal auch eine Absage fürs Donauinselfest gegeben. Hast gesagt, naja, da ist mir zu viel. Erzähl mal. Na, wie ist das? Erklär uns auf, bitte. Das ist mir ganz wichtig, dass du da jetzt in der Öffentlichkeit einmal Stellungnahme
dazu abgibst. Es ist nicht so, dass ich Live-Konzerte nicht mag, so wie du das versuchst, da oder darzustellen. Ich mag nur das Donauinselfest nicht. Und ich mag jetzt mit zunehmendem Alter größere Konzerte nicht mehr. Es war natürlich in meiner Jugend war das extrem wichtig für mich und dass ich auf Riesenkonzerten war. Und je mehr Leute dort waren, umso besser habe ich mich gefühlt. Wenn ich da an ganzen Roses denke oder die Rolling Stones oder so, ich glaube, da waren 80.000. Da war das wichtig. Aber je älter ich geworden bin, umso. Ich weiß auch nicht, habe ich die Geschichte schon einmal erzählt? Beim Rolling Stones Konzert, das war, ich glaube, 95, da waren wir relativ weit vorne und dann ist diese bewegliche Masse an Fans, wie wir plötzlich umgekippt sind und so eine kleine Massenpanik entstanden ist. Habe ich die Geschichte jemals erzählt?
Nein.
Ich
glaube nicht, ne?
House? Ja, das war.
Oder müsstest du es auf Patreon erzählen?
In Spielberg, oder wie heißt das? Spielberg, ne? Ja. Und genau, wie ich es schon erzählt habe, das sind dann irgendwann während des Konzerts ist halt der Druck zu groß worden und dann, ja, sind ganz viele Leute umgekippt. Und ich war da auch dabei. Und dann dieses Wiederaufstehen war sehr komisch und dann sind Leute auf die draufgestiegen, ich bin auf Leute draufgestiegen und dann, bis wir dann irgendwann wieder mal alle gestanden sind, ist es eh alles gut gegangen und niemand schwer verletzt worden. Aber da hat man diese Kraft, dieser riesigen Masse, das ist mir da zum ersten Mal bewusst worden. Also es waren sicher einige unserer Hände, vor allem Hände, die von mir jetzt zu dem Podcast gekommen sind, die werden sich an das erinnern, weil ich war natürlich nicht alleine auf dem Konzert damals. Das hat bei mir schon ein Umdenken verursacht. Und dann habe ich so größere, vor allem so Riesenkonzerte einfach, wenn es geht, gemieden. Und auch, es macht ja zum Beispiel ein Konzert für mich ohne Bier zu trinken auch nicht so viel Spaß. Und jetzt so große Konzerte und dann steht man da, weiß nicht, im Praterstadion irgendwo auf einem halbwegs guten Platz, dann trinkst Bier und dann musst du aufs Klo und dann findest
ist das irrsinnig mühsam, irgendwie dann zu einem Klo zu kommen und sowas. Drum habe ich mich dann einfach irgendwann auf kleinere Konzerte verlegt. Und habe mir die dann nach wie vor genossen, solange es gegangen ist. Ja. Also, okay. Wir waren ja selbst schon auf einigen. Aber so Sachen wie die Donauinsel, da ja, ist mir das rundherum einfach zu Prolo.
Da hebt
das
ja.
Ja, und das macht mir einfach auch nicht mehr so viel Spaß, ja. mit einer Million Angstoffenen irgendwo auf einem Fleck zu sein. Das kann ich auch so sagen. Taugt man nicht so. Und ich finde es auch, besser von der Stimmung her, wenn Leute, die sich ein Konzert anschauen, wirkliche Fans sind und dafür auch was bezahlen.
So wie bei uns.
So wie bei uns die Patreons. Und da finde ich es dann auch die ganze Stimmung irgendwie am Konzert homogener und positiver. Während bei so Gratis-Dingen, wo Gott und die Welt dann zusammenkommt und ja, man geht halt kurz einmal hin, weil der Wolfgang Ambros dort spielt oder so, obwohl ich überhaupt nicht einmal Fan bin und so Sachen, dann das ja, merkst am Publikum einfach an, finde ich. Und nur, dass man dann wieder sagen kann, ja, großartig, 100.000 Leute auf der Donauinsel hörten, geht an mir wirklich extrem spurlos vorüber. Aber ich weiß, dass du das anders ziehst, Olli. Genau. Dir ist das wichtig. Dir ist wichtig, viele Leute auf einem Fleck und vor allem Donauinsel, oder? Insel bleibt ist Insel. Aber du missverstehst eins nicht.
Ja, ja, ganz genau. So, bin ich anders. Ja, und witzig, dass du das sagst, weil genau das hat nämlich Europe gemacht. Sie sind auf die Donauinsel gegangen, haben über 80.000 Konzertbesucher gehabt und genau das wird wahrscheinlich gewesen sein, wie du es gerade erwähnt hast. Da haben wahrscheinlich 2/3 Europe nicht gut gekannt und sind nur wegen der Final Countdown hingegangen. Aber war trotzdem mit Abstand das größte Konzert seit ihrer Rückkehr. Also das war nämlich schon eben nach 2004. Es war irgendwann 2015 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall ist bei mir so, ich habe Europe natürlich immer schon live singen wollen. War ja meine Lieblingsband, ist es nach wie vor. Und ich habe aber leider 1992, als ich schon langsam alt genug war, auf ein Konzert zu gehen, habe ich es knapp verpasst. Meine Tante, die war dort in Linz, waren es damals, 1992. Und ja, wäre sicher kein Problem gewesen, hinzufahren. Aber leider habe ich es nicht gewusst. Und meine Tante hat es mir erst im Nachhinein gesagt, weil die wiederum nicht gewusst hat, glaube ich, damals, dass ich so ein Europe-Fan bin. Und ja, die hat es aber sehr, sehr cool gefunden, war aber natürlich schon am absteigenden Ast vor relativ wenig Fans damals, weil kurz danach haben sie sich schon aufgelöst. Und ja, Christian, jetzt passen wir auf. 1995 war es dann letztendlich soweit, gell? 1995, du wirst jetzt denken, ja, spinnt der Olli? Was erzählt man dir der? Der hat doch gesagt, sie haben sie erst wieder 2004 zusammengefunden.
Ja, habe ich mir gerade gedacht. Was ist los?
Und jetzt sage ich das, 1995 habe ich Joy Tempest live gesehen. Joy Tempest, den Sänger von Europe. Das war für mich ganz was Tolles. Da bin ich extra mit meinen Eltern nach Wien gefahren damals. Die Karte habe ich immer nur natürlich eingerahmt irgendwo. Und danach habe ich auch noch ein kleines Bläuschen mit ihm führen können. Das war sehr, sehr toll. Hat mir sehr taugt.
Ist so Bläuschen, wie ist das? Wie ist ja, dazu gekommen?
Halt noch ein Konzert zu den Fans gegangen. Da waren natürlich auch nicht viele Leute. Es war damals im Rockhaus Wien. Das Rockhaus Wien.
Mhm. Da habe ich auch schon gespielt.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja, witzig. Das hat es ja dann hat es dann nicht mehr lang gegeben. Das ist.
Doch, das hat es gegeben, ich glaube, bis 2000 oder so, oder?
Ja, 5 Jahre noch, okay. Auf jeden Fall, wie ich dann nach Wien gekommen bin, 2009 hat es das nicht mehr gegeben. Und ich habe dann später hab ich auch nochmal Cradle of Filth dort gesehen. mit dem Dave, mit unserem Cousin. Mit uns am Kurs. super. Oder, ja, ich glaube, Cradle of Filth war es. Und,
ja, aber beeindruckt dich das, dass ich schon im Rockhaus Wien gespielt habe?
Doch, beeindruckt bisher. Mhm. Echt cool.
Es war cool, Backstage vor allem,
diese Backstage-Räume, da sind ganz viel so Bandnamen, da haben sie dann Bands so verewigt. Das sind irgendwelche Sachen. Ich glaube, Clawfinger ist da an der Wand gestanden.
An der Klo-Wand?
Genau, weiß ich es nicht mehr. Nein, da hast du so verschiedene Zimmer. Ja, ja. Quasi hinter der Bühne, Backstage, sagen wir, im Showbiz. Okay. Ja, und da hast du jetzt eine Couch, ein paar Sesseln und so Sachen. Und da sind die Wände angekritzelt.
Ja, na, war ein Wortwitz. Klofinger, vielleicht so mit dem Finger.
Ach so, weil jetzt wollte ich das erzählen und dann habe ich das nicht verstanden. Mm. Aber danke, dass du es uns noch gehörst.
Gerne. Auf jeden Fall, Europe, ich sag's euch, ich hab's dann nur ein paar Mal live gesehen, 2004, 2005, 2009 in München, in kleineren Locations, in größeren Locations, in der Olympiahalle. Einmal, 2006, bin ich sogar nach Stockholm geflogen, lieber Christian, was sagst du dazu? Mit der Ryanair nach London und dann mit der Ryanair von London nach Stockholm. Ja, ja. Habe aber nicht bedacht, dass der Flughafen in Stockholm ungefähr 3 Stunden mit dem Bus, also 3-stündige Busfahrt noch nach sich zieht und dann wäre ich fast zu spät gekommen zum Konzert. Genau. Ja, und sehr cool waren auch die Auftritte im Gasometer nicht so, aber dann haben es noch in der Otterkringer Brauerei zum Beispiel auch mal gespielt in Wien. Hat das sehr, sehr
erst vor kurzem, oder? Letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder sowas, gell?
Ja, vor...
Da bist du ja hingegangen mit wem? Du hast mich auch gefragt, mit wem warst du dann
dort? Mit unserem Freund aus Salzburg. Da werden wir natürlich im Expertengespräch dann noch...
Schade, weil sonst hätte ich kennengelernt, wenn ich mitgegangen war.
Wäre gut gewesen, das stimmt. Du, ich habe ein Wort der Woche mitgebracht, mein Freund und Kupferstecher.
Dann hau raus. Das Wort der Woche.
Das Wort der Woche ist abkupfern. Abkupfern, wirst du sagen? abkupfern bzw. Kupferstecher. Kupferstecher, deswegen habe ich das halt schon ein paar Mal eingestreut. Kupferstecher waren die ersten Vorläufer von Kopiergeräten. Ihre Aufgabe war es, das Abbild eines zu kopierenden Gemäldes spiegelverkehrt in eine Kupferplatte zu ritzen, originalgetreu. Dieses handwerkliche Geschick geriet aber mit den Jahren sprachlich in Verruf. Ohne eigenen Aufwand einfach etwas kopieren und bewusst ein Plagiat anfertigen? Nein, lieber Freund, so was geht nicht. Und deswegen hat das einen negativen Touch, dieses Kupferstecher eigentlich. Tja, so ist es.
Wow, super Wort der Woche. Echt gut ausgesucht. Wie bist du drauf gekommen? Wie kommt denn Olli Hauser auf seine Wörter der Woche?
Das ist eine gute Frage. Das beantworte ich auf Patreon. ein Lied der Woche hätte ich auch mitgebracht. Und es ist, wenig überraschend, ein Lied von Europe. Und zwar das Lied War of Kings. Dieses Lied empfehle ich euch. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Lieder. Es ist eins, also was ich euch empfehlen kann. Aber das haben wir jetzt herausgesucht. Finde ich sehr, sehr cool für Leute, die vielleicht sich mit der neuen Materie, weil es natürlich eins der neueren Lieder, noch nicht auseinandergesetzt haben. Hört euch das mal an. Bin gespannt, was ihr davon haltet und schreibt uns das doch einfach dann in den Kommentaren hin, wie ihr dieses Lied gefunden habt. Das darf mich wirklich interessieren. Chrissy, steigen wir in den Heldenteil ein.
Der Held der Woche.
Der Held der Woche Woche Europe. Wir haben bereits geredet darüber, dass es diese super Band ist und sie ist 1979 gegründet worden. Es ist eine schwedische Hardrock-Band und der größte Erfolg, der ist 1986 natürlich mit dem Lied The Final Countdown entstanden. Und das Album, das dazugehörige, auch das hat sich mega gesellt. Und 1992 gab es die Auflösung und 2004 haben sie sich wieder zusammengefunden. Und seitdem gibt es Europe in der, meiner Meinung nach, wesentlich besseren, reunionierten Form. Genau. Obwohl die Musik von nach 2004 persönlich bevorzuge, konzentrieren wir beide uns, Chrissy, jetzt auf die Zeit zwischen 1994 und 1992, wo 1984 und 1992, Verzeihung,
wo eine sehr, sehr spannende Zeit, Olli.
Genau, und da war ja der große kommerzielle Erfolg da und es hat insgesamt 5 Alben gegeben in dieser Phase. Aber mal kurz über die Bandmitglieder. Du kennst den Sänger auch jetzt mittlerweile zumindest vom Namen. Wie findest du den Sänger so? Wie taugt dir die Stimme vom Joy Tempest?
Das ist eine der schönsten Stimmen, die es im Rock-Business gab und noch immer gibt, Gott sei Dank.
Finde ich.
Sympathischer Typ.
Sympathischer Typ, richtig, kommt gut um, natürlich ein absoluter Frauenschwarm.
Lebt aber nicht mehr in Schweden, das weißt du. Lebt schon in London. In London. London. Kann nicht sein.
An der Rhythmusgitarre. An der Leadgitarre.
John.
Ladies and Gentlemen. Ja, sagst du mit deiner wunderschönen Stimme.
John fucking Norum.
Yes, sir. Richtig, für mich einer der ganz, ganz Großen an der Gitarre. Werden wir natürlich dann speziell mit dem Bipo, unserem Experten aus Salzburg, genauer darüber sprechen. Am Schlagzeug in der aktuellen Besetzung ist Ian
Hoagland!
Unser Freund und Kupferstecher Ian Hoagland seit 84,
da tust du immer ein bisschen schwer, seit 1984 dabei.
Ganz genau. Und davor war jemand namens Tony Reno, der Schlagzeuger der Band. Ein blonder Bursche, der dann aber irgendwann ausgestiegen ist. Aber bei der ersten CD ist nur der Tony Reno, soweit ich mich erinnern kann, am Schlagzeug.
Erste CD, und das ist mein Stichwort, das ist eines von zwei Sachen, die ich unbedingt unterbringen will. Ich habe mir eine Doku angeschaut von Europe als Vorbereitung und da ist mir aufgefallen, dass die erste CD, Olli, das ist so ein, wie heißt es, self-titled, oder? Die heißt ja nur Europe.
Richtig.
War ich sehr überrascht, als ich mir das Cover dieser CD zum ersten Mal näher angesehen habe, weil das, was da drauf ist, kannte ich doch von irgendwoher. Mach mal einen kleinen Quiz draus, Olli. Weißt du, woher ich dieses Coverbild kenne?
Boah, dieser Quiz wird nicht sehr aufregend, weil ich weiß es leider nicht.
Ja.
Die Auflösung gibt es auf Patreon.
Na, und das Coole ist, ich habe dann auch versucht, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Also habt ihr schon nicht viel Zeit, aber so Mittelzeit für Recherche reingesteckt. Ja. Man findet dazu nichts, aber ich sage euch eins, das sind Infos, die nur ihr Hände bekommt von mir jetzt, okay?
Bitte.
Das Cover des ersten Albums von Europe zeigt die Wiener Karlskirche von außen.
Ist das wahr?
Ja, schau dir das Cover an.
Wie kam es dazu? Das wäre jetzt interessant.
Das weiß ich leider nicht, habe ich nicht herausfinden können.
Das ist genau der Mehrwert, liebe Leute, der euch bei uns im Podcast fehlt. Da müsst ihr euch einen anderen Podcast anhören. Na, unglaublich, wirklich. Die Karlskirche, das kann ich ja fast nicht glauben. Habe ich noch nie gehört davon, dass das so ist. Aber
ja, schau, dafür jetzt, bin ich da.
Suche ich mir das Cover immer. Ich habe es natürlich prinzipiell im Kopf, wie es ausschaut. Aber Tatsächlich. Ich habe es nur im Hinterkopf, aber jetzt haben wir es aufgemacht. Es zeigt zwei Statuen und dahinter die Karlskirche. sogar gespiegelt, weil das Wasser davor ist. Ist mir noch nie bewusst gewesen, noch nie aufgefallen, Christian. Danke dafür. Das hat meinen Horizont sowas von erweitert. Das ist ja der Hammer.
Ist schön, dass es einen Österreich-Bezug gibt, oder?
Ja, absolut. Puh, ja, da muss ich ihn nochmal fragen. Ich meine, schaut das genau dort.
Der war da nicht dabei.
Aber vielleicht kann er es trotzdem. Vielleicht hat er sich mit der Europe-Historie beschäftigt und kann uns das trotzdem einmal beantworten im nächsten Media Call mit ihm.
Ja, freut mich, dass ich die damit ein bisschen überraschen habe können.
Ja, das ist wirklich toll. Also danke. Wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern war das jetzt gemeinsam, diese Überraschung. Ja, cool. Ich habe noch nicht alle Bandmitglieder vorgestellt am Keyboard, liebe Freunde. Mick Michieli, auch seit 1984 in aktueller Besetzung dabei. Und da hat es vorher keinen gegeben. Also der Keyboarder hat es in der Zeit vor 84, ich glaube, das ziehe ich jetzt durch, es gimmickt, vor 84 nicht gegeben. Und am Bass John Levin seit 1981 und davor war es der Peter Olsen, ebenfalls ein ehemaliges Mitglied, um das noch voll zu machen oder vollständig zu machen, ist am Bass der Marcel Jacob, der sagt mir aber jetzt eigentlich nichts. Und an der Lead-Gitarre der Key Marcelio, der hat, da kommen wir später dazu, den John Norum nach The Final Countdown für die restliche Zeit abgelöst. Mittlerweile ist aber natürlich wieder John Norum der Gitarrist seit der Wiedervereinigung. So, also das wären mal die Bandmitglieder. Die Bandhistorie prinzipiell, Christian. Also ich habe ja schon bereits erwähnt, 1979 sind sie gegründet worden, damals unter dem Namen Force. Und die Texte waren aber von Anfang an nicht auf Schwedisch, wie viele andere Schweden es damals gemacht haben, sondern es eben schon in englischer Sprache. Und sie haben an einem Talente-Wettbewerb mitgemacht und im Zuge dessen haben sie sich dann auf Europe umgetauft. Und sie haben diesen Talente-Wettbewerb natürlich gewonnen, wie könnte es anders sein, und haben einen Plattenvertrag bekommen. Es ist eine Geschichte, die natürlich quasi eine Schablone schon fast ist für viele Anfänge von Bands. Fällt dir da spontan eine andere Band an ein, die durch so einen Talente-Wettbewerb groß geworden ist?
Die Bad Flowers?
Wer ist das?
Das ist eine meiner Bands.
Achso. Ja, eben, zum Beispiel die Bad Flowers, ja. Genau. Also ganz
weil ich sage mal, ohne Talente-Wettbewerb, kein Auftritt im Wiener Rockhaus. Hm?
Ja, genau, und um das geht's, dann hat man es geschafft. Das Debütalbum, du hast es gerade mit deinem wunderschönen Mehrwert schon benannt, heißt Europe und war dann Platz 8 in den schwedischen Albumcharts. Ja, da sind super Songs drauf, wie zum Beispiel Scream of Anger. Super Song. Hört da einfach gerne mal ein gut gelungenes Album. Chrissy, ich habe jetzt noch einen zweiten interessanten Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich. Denn ein Jahr danach bereits ist dann schon das zweite Album erschienen, Wings of Tomorrow. Da empfehle ich euch den Titelsong Wings of Tomorrow. Eigentlich mein prinzipielles Lieblingslied von Europe. Also es ist wirklich ein ganz tolles, rockiges Lied. Die ersten zwei CDs, gleich vielleicht auch vorweg, sind schon wesentlich rockiger, wesentlich kantiger als dann natürlich die CDs nach The Final Countdown. Oder teilweise auch schon The Final Countdown, wobei die CD Final Countdown auch nicht so schlecht ist, oder das Album. Auf jeden Fall, der Sänger, der Joy Tempest, der hat an einem landesweiten Aufklärungsfilm für Schulen namens On the Loose mitgewirkt oder war der Repräsentant und für den Film hat eben er für Europe, weil er ist ja auch der Schreiberling von Europe. Er ist derjenige, der die Lieder schreibt, sowohl die Titel als auch die Lieder. Ne? Wie heißt es?
Musik.
Musik, genau. Sowohl die Texte als auch die Musik. Und neben dem Titellied On the Loose hat er da auch noch einen zweiten Song ins Repertoire genommen. Und dieser Song heißt Rock the Night.
Spitzennummer. Der Ian Hawkland nimmt ja heute auch Bezug darauf, ne?
Ja.
So oder hat heute Bezug. Oliver und Christian will rock the night with their show.
Absolut, ganz genau. Und ja, und in einer umarrangierten Version ist das dann auf dem dritten Album natürlich drauf, auf dem Durchbruchsalbum. Durchbruch ist ein gutes Stichwort, weil den haben sie in Japan vor The Final Countdown schon gehabt. Und der habe ich schon erwähnt, der Schlagzeuger, der Tony Reno, der da dann dabei war, der war dann im Erfolg aber nicht gewachsen. Ich weiß auch nicht, was er gegen Japan gehabt hat. Und ist eben durch Ian Hawkland, unseren herzensguten Freund, ausgewechselt worden. Und auch der Mick Jele ist dann 1884 dazugekommen. Ja. Drittes Album, The Final Countdown. Hast du, Christian, dieses Album besessen? Bist Nein. du vielleicht sogar besessen von dem Album?
Nein, beides kann ich verneinen.
Mhm. Ich habe es sogar als Platte. Als Platte, als CD, als Kassette, als alles.
Oder habe ich es als Platten? Es kann sein, dass ich es als Platten habe, ja.
Ja, ich wünsche es dir von Herzen.
Ich weiß nur, dass ich immer verwirrt war und dass ich auch immer einen Bezug hergestellt habe zwischen The Final Countdown von Europe und dem Film The Final Countdown, der ja auch um die Zeit damals irgendwie, also ich kann mich auf jeden Fall nur an dieses Kinoplakat erinnern. Du kennst diesen Film? Zeitreisefilm wird wahrscheinlich an dir nicht spurlos vorübergegangen sein.
Jeden Zeitreisefilm, jeden.
Ja, mit diesem Flugzeugträger oder irgendein Kriegsschiff ist da zu sehen, dann The Final Countdown. Und vor allem war das auch die Zeit, wo der Film The Day After in die Kinos gekommen ist und wo der Atomkrieg, die weltweite Zerstörung über uns, über unseren Köpfen irgendwie wie ein Damoklesschwert hängt ist zu Zeiten des Kalten Krieges. Und darum habe ich da immer The Final Countdown damit auch verknüpft für mich mit ja, das ist der letzte Countdown, dann starten alle Raketen und wir zerstören uns alle.
Ist bestimmt ein Lied, mit dem jeder irgendwas verknüpft. Wird natürlich millionenfach auf allen möglichen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, aber auch immer wieder in Filmen gebracht und ja, kehrt einfach. Aber
ich hab's tatsächlich wirklich auf Atomraketenstarts bezogen.
Ist es
auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Ist es auch?
Ja,
okay.
Also es geht ja auch um einen, also auch im Video dazugehörigen geht es natürlich um einen Countdown von einer Rakete in Wirklichkeit. Ja. Also nicht Atomrakete, sonst. Ja, aber es ist eigentlich ein gesellschaftskritisches Lied. Die Welt, es muss sich zusammenreißen auch und so. Also da spielen eigentlich einige Dinge sogar zusammen. Es ist auf jeden Fall wert, sich das Ganze etwas genauer unter die Lupe zu schieben, dieses Lied. Ja. Tolles Lied, ist wahrscheinlich vielen zu oft über den Weg gelaufen, dann wird es irgendwann einmal anstrengend. Aber an sich, wenn man davon einmal jetzt absieht, ist es ein wirklich guter Song. Unabhängig jetzt von dem, dass es halt so ins Ohr geht und von dem Refrain. Es ist ein super cooles Gitarren-Solo auch in der Mitte drinnen, wenn man sich das Lied mal genauer anhört, wird man auch damit seine Freude haben. Auf alle Fälle, vielleicht noch kurz zum Album. Das müssen wir uns schon ein bisschen genauer anschauen. 1985 hat die Band nämlich bei Epic Records unterschrieben und wurden dort von Kevin Elson produziert, der vorher Bands wie Lynyrd Skynyrd zum Beispiel oder Journey oder so produziert hat und mit denen zusammengearbeitet hat. Und The Final Countdown ist dann im Februar 1986 als Single erschienen und ja, hat natürlich den großen Durchbruch gebracht. Die Single hat in 26 Staaten Platz 1 in der Hitparade erreicht und hat sie binnen der ersten 2 Jahre rund 7,8 Millionen Mal verkauft. Und das Album, das dann im Sommer herausgekommen ist, ist auch weltweit in etwa 7 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen. Es waren aber nicht alle so glücklich mit diesem Erfolg und mit dem Umbruch im Mainstream, vor allem der John Norum nicht. Der John Norum hat dann die Band verlassen und er sagt, Zitat:
"When I first heard the synth intro to the Final Countdown, my reaction was, no, this is nuts. We just can't use this. Thank God they didn't listen to me."
Ist das ein Inder, der John Norum? No, we just can't use this.
Ist ein Russe fast, ne?
Ja. Yeah.
"Als ich das Synthesizer-Intro von Final Countdown zum ersten Mal hörte, war meine Reaktion, nein, das ist verrückt.
Mach's auf Schwedisch.
Wir können,
kommst du
Schwedisch. Wir können das nicht benutzen. Zum Glück haben sie nicht auf mich gehört." Ja, so ähnlich.
Ja.
Schwedisch, kann ich nicht so spontan.
Macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. Joy Tempest hat gesagt, der Widerstand war sehr, sehr groß. Aber er hat sie am Schluss durchgesetzt und ja, sollte Recht behalten. Als Inspiration zum Text. Kennst du Space Oddity? Kennst du David Bowie, Christian?
Natürlich.
Ja. Das war nämlich die Inspiration für Joy Tempest damals. Gell? Er hat das Demo gehört und immer wieder daran gedacht, das möchte er irgendwie so in die Richtung machen. Und an sich war das nicht vorgesehen, dass das so ein Riesenhit wird. Sie wollten das eigentlich so als Intro für die Konzerte machen, dieses The Final Countdown. Aber Epic Records hat sie dann auch hier quasi durchgesetzt und hat das als Single herausgekoppelt und der Rest ist Geschichte. John Norum, wie gesagt, dem hat das nicht taugt. Der ist dann abgegangen und hat sich der kommerziellen Vermarktung sozusagen entgegengestellt. Und mittlerweile, also da hat es natürlich auch Krach gegeben zwischen den zwei Liedern der Band, aber mittlerweile ist wieder alles im Lot. Verstehen Sie wieder gut? John Norum hat sie wahrscheinlich schön eingegliedert wieder, mit eingezogenem Schwanz zurückgekehrt. Na, weiß ich jetzt nicht genau. Aber alles wieder gut, sie sind wieder Freunde und es passt. Ich hätte nur einen Mehrwert. Das ist der Podcast der Mehrwerte. Und zwar in den Jahren 2001 und 2002 hat der John Norum mit vielen, vielen anderen Bands zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit dem Dokken und den, ich habe das auch mal live gesehen, lieber Christian. Und das ist eine super interessante Geschichte oder eine nette Geschichte nur. Und zwar, als der John Norum da beim Dokken gespielt hat, da habe ich den in Salzburg im Rockhaus, da gibt es nämlich auch ein Rockhaus, gesehen.
Und ich weiß, da war ja schon.
Ja, wirklich, hast du auch schon gespielt?
Nein, gespielt habe ich noch nicht. Und jetzt ein Freund von mir hat dort gespielt.
Oho, und jetzt pass mal auf, während dieser Tournee hat sich der John Norum verletzt, und zwar hat er sich den Arm verletzt und hat abbrechen müssen, die ganze Konzertreise. Aber das letzte Konzert, was er noch mitgenommen hat, das war Salzburg, lieber Christian.
Und du warst dort.
Ja, und ich wäre so, so sauer gewesen. Ich wäre so traurig gewesen, wenn da plötzlich der Alex Di Rosso gespielt hätte statt John Norum. Boah, das wäre zart gewesen.
Vor allem, weil du Docken nur angehört hast, weil der John Norum mitspielt, oder?
So ist es.
Ja. Ganz genau. Stell dir vor, du gehst zu den Wings. Ich weiß nicht, ob du die Wings kennst noch.
Das die Wings so die, ist selbstverständlich, ja.
Die Nachfolgebands von den Beatles, wenn man so will. Ja. Von Paul McCartney. Stell dir vor, du gehst zu den Wings und dann ist der McCartney nicht dabei.
Eben. Wirklich bitter, oder? Das will kein Mensch. Ja, wirklich bitter war dann auch die weitere Karriere. Es ist dann Out of This World als Nachfolger herausgekommen. Das hat sie 88 aber nur rund 2 Millionen Mal verkauft und kann man eigentlich quasi aufgrund der hohen Erwartungen eher als Misserfolg ansehen. Und da war natürlich auch nicht so eine Hymne drauf wie The Final Countdown. Sie haben dann ein paar Testkonzerte unter einem Pseudonym herausgebracht. Also für die, die jetzt schon so Europe-Fans sind durch unseren Podcast und alles sich angehört haben, weil sie immer wieder auf Stopp gedrückt haben und sie alles reingezogen haben, die können sich jetzt auch auf Le Baron Boys konzentrieren, weil dieses Pseudonym haben sie auch verwendet. Da habe ich dann einmal zum Beispiel 1995, wie bei dem Joy Tempest-Konzert war, da habe ich von einem anderen Fan die Adresse ausgetauscht und haben uns gegenseitig überspülte Kassetten geschickt. Da hat mir er damals diese Le Baron Boys Kassette geschickt. Das war für mich natürlich eine wahnsinnige hat einen wahnsinnigen Sammlerwert damals gehabt für mich. Und Prisoners in Paradise, die letzte Scheiben, die sie in der alten Ära herausgebracht haben, 1991 veröffentlicht. Und auch dieses Album floppte letztendlich, auch die Tournee, wir haben davon geredet, wo meine Tante war, floppte. Ich persönlich finde die CD nicht schlecht, vor allem das Lied finde ich eigentlich recht kurz und auch andere schöne Lieder oben, wie zum Beispiel Girl from Lebanon und so. Ich persönlich mag diese CD auch, finde es eigentlich schade, dass sie so schlecht wegkommt in der Kritik. Und ja, dann haben wir eigentlich die CDs, die Alben durch. Prinzipiell nach dem ganzen Imageverlust und so hat nichts anderes kommen können als die Trennung. Und die Burschen haben sich auf ihre Solo-Karrieren konzentriert. Der Joy hat eben 3 Solo-Alben ausgebracht und der John Norum hat ganz, ganz viel gemacht. Super
Song. Darf ich dich kurz unterbrechen, mein ja, lieber Freund?
Jederzeit, immer.
Ich habe gesagt, ich habe mir 2 Sachen rausgeschrieben.
War schon gespannt, was das zweite ist.
Und zwar geht es da, bei dem zweiten Ding geht es um das erste Solo-Album von Joey Tempest.
Aha.
Da gibt es ein Lied drauf, das heißt A Place to Call Home. Mhm. Wird dir wahrscheinlich was sagen.
Auf jeden Fall.
Ich kannte dieses Lied nicht. Ich bin allerdings in der britischen The Office-Serie, die dir einmal geborgt habe, was du aber, glaube ich, nicht angeschaut hast dann. Da geht es ja um den David Brand, gespielt von Ricky Gervais. Und der spielt am Boss. Das so. Ein bisschen haben sie es mit Stromberg dann versucht, so nachzumachen, auch auf Deutsch. Der David Brand ist der Boss von so einer Firma oder so ein mittleres Management eben. Und der lädt einmal so einen Coach ein für die ganze Abteilung. Und das hält er dann egomäßig überhaupt nicht aus, dass der andere plötzlich seiner Abteilung irgendwas erklären möchte und mischt sie dann in diesen Vortrag immer wieder ein, auf voll peinliche Art und Weise. Unter anderem singt er dann ein Lied vor, das er geschrieben hat. Und ich war damals der Meinung, das hat er wirklich, also der Ricky Gervais geschrieben eben für diese Show. Und das heißt bei ihm Free Love Freeway von David Brand. Und dann höre ich diese Doku von Europe und plötzlich kommt dieses Lied, A Place to Call Home, natürlich mit einem anderen Text, aber das gleiche Lied. Eigentlich eine Spitzennummer, taugt mir voll. Und ja, habe ich mich total gefreut über diese Verbindung, die ich dann nach, ja, seit wann kenne ich die Office? 10 Jahre länger, plötzlich herstellen habe können. Das finde ich voll schön. Habe ich voll was dazu gelernt. Und anscheinend kennt er Ricky Gervais, den ich sehr verehre und schätze, den wir auch mal einem Podcast widmen sollten. Bitte. Nicht auf Patreon, sondern sogar im Freefeed. Mhm. Kennt er auch das erste Soloalbum von Joey Tempest.
Ja, vielleicht sind das auch gute Kumpels. Hm?
Das denke ich mittlerweile auch. Wenn der in London wohnt, der Tempest.
Eben.
Weil der Gervais wohnt auch in London.
Du, we all need a place to call home, würde ich mal sagen. Und wenn es für die beiden London ist, dann ist das absolut okay.
Ja.
We all need a place to call home. La 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 la. Ich glaube, das macht mir jetzt richtig Freude. Ich glaube, ich werde jetzt zum Podcast-Sänger. Vielleicht ist das so eine Nebenschiene, die ich jetzt fahren kann.
Ich glaube, dass das ja ganz gut ankommt, vor allem bei den Mädels kommt es gut an.
Ja.
Weil genau. Es wirkt so locker, weißt du, es wirkt so nicht aufgesetzt, ganz genau. Lockerlässig.
Locker da dieses Sprachformat ein bisschen auf, oder?
Ja. Genau. Weil, was soll Podcast mit Sprache zu tun haben?
So ist es. Übrigens, der Joy Tempest hat auch...
ich glaube, ich werde da hin und wieder singen.
Hat auch einmal einen Solo-Auftritt bei Wetten, das.
Wetten, gehabt. Das.
Mit der Anna-Maria Kaufmann hat da, die sind nämlich eigentlich hier Opern- oder Operettensängerin und hat da ein Lied mit ihr zusammen performt. Das war sogar die Hymne für Deutschland zu irgendeiner WM. Und das ist irgendwie auch völlig crazy, weil sie macht halt so wie die Megan, nur schlechter.
Und er
halt rockt so dahin halt.
Aber schon mit kurzen Haaren.
Damals, ja genau, schon mit, also kurz sind sie nie, so kinnlang und gerade. Genau, und sie in so einem Einteiler kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ist für mich, verbinde ich ein bisschen eher...
Wie hat sie gemacht?
Running with a Dream heißt das Lied. Bitte im Anschluss sofort anhören.
Schau, hör mal gern.
Running with a dream, burning deep inside. So ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Es ist super, war ich glaube, was wir sofort dran. Vielleicht hätten wir es vorweg anhören sollen.
Du hast ja den noch eine längere Autofahrt vor dir. Hörst du Europe?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mache ich das. Der Ian, unser Freund, der hat auch eine andere Band gegründet, und zwar Triology oder Triologie auf Deutsch. Und der Key Marcello hat Red Fun gehabt. Zudem haben John Levin und Ian Hawkland und Mick Micheli an zwei Alben von Glenn Hughes mitgearbeitet. Ja, und wir haben schon darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht dann wieder rausschneidet, deswegen sage ich es nur mal. Überraschenderweise, Christian, auch du warst damals überrascht. Du hast 2000 Silvester, hast du durchgesäppt, glaube ich, kann ich mich noch erinnern, und plötzlich, da haben es Eindrücke von allen verschiedenen Orten auf dieser Welt gebracht, unter anderem auch von Stockholm, vom Stockholmer Hafen, und da ist eine Band aufgetreten, die wir beide sehr, sehr gut kennen. Es ist die Band Europe gewesen. Und die haben ein Neujahrskonzert gebracht. Und beide Gitarristen, lieber Christian, beide Gitarristen, sowohl der John Norum als auch der Key Marcello, sind dabei auf der Bühne gestanden. Ist es überragend? Gibt es was Besseres, frage ich dich.
Nein, kann es nicht geben.
Gibt's nicht, gibt's aber schon auf YouTube für euch. Habe ich das eingestellt, damit ihr es euch anschauen könnt. Abonniert gern meinen Kanal, Oliver Hauser, und auch One Wayne
Production.
Genau, ja, und aus dem heraus haben sie sich dann eben wieder zusammengefunden, haben sich reunioniert, haben sich neu gegründet, und haben den Key Marcello wieder rausgekickt, und John Norum war wieder bei. Start from the Dark heißt die CD, mit der sie gestartet sind. From Riches to Rags gibt es auch ein Lied, das ist zwar nicht auf der CD, aber das ist auch passend. Also von reichen Typen zu richtigen Straßenkünstlern oder wieder Back to the Roots. Und ich war happy. Peppi. Wunderbar. Das war eigentlich kurz und bündig, möchte ich sagen, die Geschichte von Europe zusammengefasst vor der Neugründung. Den Teil nach der Neugründung, den habe ich besprochen mit unserem lieben Freund mit unserem lieben Musikerfreund aus Salzburg im Experten-Talk. Und da verabschiede ich mich jetzt einmal ganz, ganz kurz von dir, Christian.
Alles klar, Olli. Toi, toi, toi für den Expertentag. Ich halte die Daumen und ich glaube, das wird gut gehen. Ich freue mich schon sehr.
Danke, danke. Und Schnitt hinüber nach Salzburg und wiederum zu mir. Also mich hört ihr nochmal.
der die rechte und die linke Hand des Podcasts, Experten-Talk.
Breaking News, ladies and gentlemen. Der Höfen ist gefunden worden. Wir haben es über die sozialen Medien schon berichtet, aber jetzt ist es auch Zeit, ganz kurz eine Schalte zu machen. Der Höfen, er ist jetzt aufgetaucht, lieber Christian. Das hat mich jetzt total überrascht. Ich bin gerade während dem Essen jetzt da überrascht worden. Wie ist das jetzt genau abgelaufen?
Es war unglaublich, Olli. Es war wirklich heute einer der schönsten Tage meines Lebens. Endlich wissen wir, wer der Höfen ist.
Schmeckt gut.
Ich weiß sogar, wer es gefunden hat und ich kann nur so viel versprechen, wir werden jetzt nicht allzu viel verraten, wie das Ganze passiert ist, wie sie es geschafft hat. Das wird sie uns in einigen Wochen schon selbst erzählen. Ich habe nämlich die große Ehre, ein Interview mit ihr zu führen und darauf freue ich mich schon sehr. Und cool. Ihr könnt sich auch freuen, sobald wir das haben, werden wir es reinhauen oder vielleicht machen wir sogar ein Höfen, überhaupt eine Folge über ein Höfen. Dann kommt es da rein als Expertentalk. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir sind beide vollkommen aus dem Häusl. Höfen wurde gefunden.
Wahnsinn.
Torben Bille heißt er. Und mehr sage ich jetzt schon nicht mehr. Ich freue mich.
Ich habe es zuerst gar nicht so richtig glauben können, aber jetzt schon langsam hat sie gesetzt. Und ich freue mich auf unser großes Höfen-Special in einigen Wochen. Müsste es erscheinen. Aber jetzt sind zuerst mal Osterferien und noch einige vorproduzierte Folgen zum Arbeiten bzw. ausstrahlen. Und down geht's los. So Mitte Juni und so. Wie ist jetzt dann eigentlich dann? Ja? Also zurück zu Europe oder gibt's noch was?
Passt.
Er winkt ab.
Das überrascht mich jetzt eigentlich sehr. Oh, es nimmt mich emotional sogar ein bisschen mit. Oh, ich weiß nicht, ob ich unter solchen Umständen überhaupt weiter tun kann. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, wir verlegen das auf 14 Tage. Ich muss darüber jetzt nachdenken.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Alles Gute kommt irgendwann zu einem Ende. Es tut mir sehr, sehr leid. Christian, deine letzte Chance. Ich weiß, du hast halt sehr viel Gesprächszeit gehabt. Aber jetzt vielleicht nochmal die letzte Gelegenheit, was zu sagen und dich von deinen Fans zu verabschieden.
Liebe Hände, alles Gute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Durchhalten. Wir schaffen das. Banane.
Achso, ja, warte. Ja, so, ich freue mich voll, dass ich mit dir einmal über Europe reden habe, Kina. Es war mir ein Bedürfnis. Ich hoffe, ich habe auch den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin da draußen überreden können, sich Europe-Songs, bitte die neuen, anzuhören und auch vielleicht dem einen oder anderen Europe-Fan da draußen mit diesem Podcast eine Freude machen können. Es ist soweit. Christian, was findest du schöner? Schöne Haare, so mit Taft auftubiert oder Bananen?
Schöne Haare. Na? Jetzt habe ich die reingelegt. Na, Bananen.
Bananen, liebe Leute. Viel besser.
Na, viel besser. Bananen sind... Das ist ein besseres Dafthaare.
Na voll, du Bananen und viele Vitamine. Schaut irgendwie lustig aus. Kein Wunder eigentlich, dass du meistens für Bananen We'll be right back.